Immer mehr Influencer und Spitzensportler schwören ja plötzlich auf riesige Steaks, rohe Leber oder sogar rohes Fleisch. Also Fußballstar Erling Haaland zum Beispiel sorgt mit seiner Ernährung regelmäßig für Schlagzeilen. Und im Netz entsteht dann schnell der Eindruck, je mehr Fleisch, desto gesünder und leistungsfähiger. Aber stimmt das wirklich? Ist Rindfleisch tatsächlich das Superfood, als dass es viele bekannte Menschen feiern? Oder ist die Warnung vor rotem Fleisch doch berechtigt? Das ist nur eine Sache, Alex, ja, wo ich sagen kann, ich bin unfassbar gespannt auf deine Antworten in dieser Episode.
Das ist wirklich ein ganz sagenumwobenes Thema. Also man kennt ja solche Sachen wie eine Carnivore-Diät, dass man nur tierische Lebensmittel isst. Mittlerweile gibt es ja sogar eine Laien-Diät, Thorsten. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Da geht es darum, dass du nur noch Fleisch isst, Salz und Wasser. Also das andere kommt nicht mehr in deinen Körper rein. Und Leute sagen dann, ey, das hat mein ganzes Leben auf links gedreht. Ich fühle mich auf einmal komplett gesund. Also ich glaube, das sind super spannende Themen und Erfahrungsberichte, die wir mal unbedingt näher aufschlüsseln müssen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Fleisch, rohes Fleisch. Also ihr solltet jetzt mal die Ohren spitzen, denn wir haben aktuell einen riesigen Social-Media-Hype und da gilt es jetzt mal so ein bisschen zu sortieren. Viele Influencer und Leistungssportler, die deklarieren Fleisch als das ultimative Superfood. Alex, ist das denn tatsächlich ein neuer wissenschaftlicher Trend oder erleben wir wirklich nur einen Social-Media-Hype aktuell?
Das ist natürlich schon ein gewisser Social-Media-Hype, also da wird schon mal wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Aber wir wollen uns ja um den wissenschaftlichen Kern kümmern. Und gerade in den letzten Jahren haben halt diese ganzen Karnivoren-Diäten, also extrem tierisch bezogene Lebensmittel, einen unglaublichen Hype erlebt. Also ob es nun Erling Haaland ist, den du mit reingebracht hast als Thema, das Fleisch eigentlich wieder auf einmal als komplettes Superfood gilt. Aber eigentlich sagt die Wissenschaft mittlerweile viel mehr, dass man das wesentlich differenzierter betrachten muss. Also es geht eigentlich nicht mehr darum, mehr Fleisch ist gesünder oder weniger Fleisch ist gesünder oder Fleisch ist grundsätzlich schädlich, sondern es kommt eigentlich mittlerweile immer auf 3 entscheidende Dinge an. Also welche Art von Fleisch esse ich? Wie viel esse ich davon und wie sieht eigentlich auch meine Gesamternährung aus? Denn wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, dass, ob das nun Rindfleisch ist oder anderes rotes Fleisch, viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält. Aber es gibt natürlich auch genauso Hinweise darauf, die sagen, dass ein hoher Konsum, insbesondere von verarbeitetem Fleisch, viele gesundheitliche Nachteile haben kann.
Ich würde ganz gerne mal beim Thema Rindfleisch bleiben, jetzt zu Beginn. Welche Nährstoffe machen Rindfleisch denn tatsächlich zu einem hochwertigen Lebensmittel? Denn das erlebt man ja ganz oft in den Diskussionen, dass die Menschen sagen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, also Schweinefleisch nein, aber Rindfleisch ja, das ist super, das hat die besten Nährstoffe.
Rindfleisch gehört erstmal generell wirklich zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln, die wir haben. Weil es einfach eine Kombination von vielen hochwertigen Nährstoffen in einer Gänze liefert, die wir eigentlich kaum auf unserem Teller sonst finden, muss man wirklich sagen. Also natürlich zum einen das Eiweiß, ich glaube, das ist logisch. Rindfleisch oder anderes rotes Fleisch enthält einfach alle 9 essentiellen Aminosäuren, die in einer super hohen Wertigkeit, das heißt, die liegt bei über 90%, deshalb ist das natürlich top, können wir nicht drüber reden. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt Hämeisen. Hast du schon mal den Begriff Hämeisen gehört, Thorsten? Oder ist das zum ersten Mal bei dir?
Nee, den habe ich also in dem Zusammenhang schon öfter mal gehört. Ja.
Sehr gut.
Aber ich könnte es jetzt nicht genau erklären, was da genau hintersteckt, aber gerade so um die Rindfleischdiskussion taucht das immer wieder auf. Ja.
Weil das nämlich ein ganz entscheidender Aspekt ist. Denn Hämeisen bedeutet einfach nur, Häm ist einfach nur banal übersetzt Blut. Also Hämeisen heißt tierisches Eisen, nicht Hämeisen ist einfach automatisch pflanzliches Eisen. Wenn man sich das anschaut, weiß man halt, dass der Körper Hämeisen, also was tierischen Ursprungs ist, zu so circa auf jeden Fall 25-30% aufnehmen kann, was eine wirklich gute Quote ist, weil bei pflanzlichem Eiweiß ist das oft nur 5%. Und deshalb macht es natürlich Rindfleisch super interessant für Menschen mit einem erhöhten Eisenbedarf, also natürlich auch zum Beispiel, ob es nun die Frauen sind, bezüglich Menstruation oder der Sportler. Dann hast du natürlich das Thema B12. Vitamin B12, ganz entscheidender Aspekt, weil das natürlich fast ausschließlich nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Und da ist schon wirklich wichtig zu wissen, wer komplett vegan leben will, muss eigentlich Vitamin B12 ergänzen, sonst kriegt es nicht hin. Dann natürlich das Thema Zink, auch ganz spannend, wegen Immunsystem, wegen Wundheilung, ganz viele Stoffwechselprozesse. Und ja, das hast du natürlich auch aus tierischen Lebensmitteln wesentlich besser als aus pflanzlichen. Und noch ein ganz spannender Aspekt, Thorsten, Kreatin. Das hast du ja auch schon ganz oft gehört, wenn es ums Thema Sport geht, bestimmt, ne?
Genau, also gerade Muskelaufbau, ne, ist da Kreatin ein ganz entscheidender Faktor für viele.
Ja, und deshalb Kreatin unterstützt ja quasi die schnelle Energiebereitstellung bei intensiven Belastungen. Das heißt, es fördert halt logischerweise die Kraft sowie den Muskelaufbau. Und deshalb ist das auch noch mal ein ganz entscheidender Aspekt, den ich natürlich, weil es halt in der Muskulatur vorkommt, deshalb essen wir es logischerweise bei tierischen Lebensmitteln und in pflanzlichen kommt es einfach dementsprechend nicht vor, ist das natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Also wie du schon hörst, es gibt viele interessante Aspekte, die in einem guten Stück Fleisch enthalten sind, die wir mit einer pflanzlichen Ernährung extrem schwer umsetzen könnten.
Also gerade beim Thema Rindfleisch ist ja wirklich eine Menge drin. Da stelle ich mir natürlich die Frage, könnte man dann überhaupt also diese Nährstoffe, die ja offensichtlich auch sehr wichtig sind für unseren Körper und für den Stoffwechsel, über andere Lebensmittel in der Form aufnehmen oder muss ich da irgendwie tonnenweise Brokkoli essen oder sonstige Gemüse?
Grundsätzlich geht das schon. Aber, Thorsten, dann hast du einen schweren Alltag. Machen wir uns nichts vor. Natürlich ist das ein super nährstoffreiches Lebensmittel, rotes Fleisch. Heißt jetzt aber nicht im Umkehrschluss, dass es total unersetzlich ist. Und mit einer gut geplanten Ernährung lassen sich auch viele von diesen Nährstoffen über andere Lebensmittel aufnehmen. Heißt aber, das muss halt wirklich gut geplant sein. Also bestes Beispiel, Thema Eiweiß. Kennst du selber, gibt es viele hochwertige Alternativen, ob das nun Fisch ist, Eier, Milchprodukte, pflanzliche Lebensmittel, Tempeh, Hülsenfrüchte, Getreide. Also das kriegst du schon ganz gut hin. Da sind halt die Aminosäuren nicht in einer so guten Form drin wie in einem Stück Fleisch, weil das logischerweise unserem menschlichen Organismus sehr nahe kommt. Aber das kriegst du noch ganz gut hin. Beim Thema Eisen wird es jetzt echt eine Hausnummer. Also pflanzliche Lebensmittel, ob du da nun die Linsen, Bohnen, Kichererbsen, was auch immer nimmst, die enthalten halt relativ viel Eisen. Aber die sind halt für den Körper super schlecht aufnehmbar. Deshalb, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Eisen und Vitamin C, also ob das nun das Glas O-Saft dazu ist und dann kann ich die einzelnen Sachen besser verwerten, ist das natürlich schön, macht es aber immer noch nicht gut, macht es nur besser als schlecht, um es mal böse zu sagen. Und diese anderen Geschichten, wie zum Beispiel Zink, wie Vitamin B12, da müssen wir ganz ehrlich sein, das funktioniert nicht. Das über eine rein pflanzliche Ernährung hinzukriegen, dann musst du halt für Zink zum Beispiel unglaublich viele Nüsse, Samen, Vollkornprodukte essen oder für Vitamin B12. Das geht eigentlich gar nicht, das muss man sich mal wirklich festhalten. Also ich sag's mal so, wer sportlich leistungsfähig sein will und probiert sich vegan, vegetarisch zu ernähren, der hat eine Hausnummer, gerade wenn es vegan ist. Und dann würde ich immer sagen, ganz ehrlich, Eisen, Vitamin B12, Kreatin, musst du eigentlich supplementieren, weil sonst hast du wirklich, muss man böse sagen, einen Nachteil. Den kannst du absichtlich eingehen, aber das ist ein Nachteil im Vergleich zu deiner Konkurrenz, weil du einfach nicht eine so gute Nährstoffversorgung hast.
Der Gegenpol ist ja auch genau diese Kritik. Also seit Jahren hören wir immer wieder, dass rotes Fleisch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Darmkrebs erhöhen soll. Gilt das denn heute immer noch oder hat sich die Studienlage dahingegen in irgendeiner Form jetzt verändert?
Das ist wahrscheinlich die spannendste Frage, denn die Antwort lautet, die Studienlage hat sich eigentlich differenziert. Was mache ich jetzt mit dieser Antwort von Alex? Also, früher wurde halt einfach oft der Eindruck vermittelt, jedes Stück rotes Fleisch ist automatisch ungesund. Und heutzutage wissen wir halt, man muss da ein bisschen genauer hinschauen. Das erste Problem, was wir eigentlich haben, sind ganz viele Beobachtungsstudien. Was bedeutet das? Du kannst quasi Zusammenhänge aufzeigen, aber die können das halt nicht eindeutig beweisen, dass Fleisch auch wirklich die Ursache ist. Denn wenn du jetzt den typischen Menschen vorstellst, der unglaublich viel verarbeitete Fleischwaren isst, Thorsten, du denkst jetzt meinetwegen an den Typen, der die ganz viel Bratwurst isst, der sehr viel Salami isst, was kannst du dir vorstellen, was der sonst noch so isst im Alltag?
Ja, gute Frage. Also ich musste jetzt auch gerade direkt an diese böse rote Salami denken, die an so angrinst aus den Supermarktregalen. Ne? Also die du ja wirklich hasst und dieser Hass hat sich ja im Laufe vieler Podcast-Folgen auf mich übertragen. Ich kaufe sie nicht mehr.
Das ist schon mal sehr gut, genau. Aber wenn du jetzt den typischen Käufer davon vorstellst, ich will jetzt niemand zu nahe treten und da jetzt auch keine Vorurteile schüren, aber wenn du sehr viel Wurstwaren isst, sehr viel verarbeitetes Fleisch, die Bratwürstchen und Co., ja, dann sind das leider auch meistens die Menschen, die vielleicht eher mal sich weniger bewegen, die vielleicht auch gerne mal ein Schlückchen mehr Alkohol trinken, die weniger Obst und Gemüse essen. Wie gesagt, ich will jetzt niemanden vorverurteilen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist halt immer das Schwierige bei so Beobachtungsstudien, weil du kannst ja nicht sagen, ernähr dich bitte unfassbar gesund, isst aber trotzdem unglaublich viele hohe Mengen von rotem Fleisch. Das ist ja meistens ein Widerspruch in sich, weil die, die sehr auf ihre Ernährung achten, halt logischerweise das dann weniger essen. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist unglaublich schwer. das Ganze zu differenzieren und das eine aus der Ernährung dann quasi rauszuradieren und isoliert zu betrachten. Und es gibt ganz viele spannende Studien, zum Beispiel diese Pure-Studie, so die erste, die mir einfällt, die hat, glaube ich, knapp 150.000 Teilnehmer gehabt in über 20 Ländern. Und da hat man halt wirklich gesehen, dass ein moderater Verzehr, also ein geringer Verzehr von unverarbeitetem rotem Fleisch, nichts zu tun hat mit einer höheren Gesamtsterblichkeit oder mehr Kreislauferkrankungen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Denn auf der anderen Seite gibt es ja genau die anderen Studien, die sagen, ein super hoher Konsum sorgt halt für ein erhöhtes Darmkrebsrisiko. Und das weiß man halt mittlerweile, weil das ist ja auch durch die WHO oder durch andere Ernährungsgesellschaften schon beschrieben. Da ist eindeutig verarbeitetes rotes Fleisch in Gruppe 1 eingeordnet, also krebserregend. Und unverarbeitetes rotes Fleisch als wahrscheinlich krebserregend. Also es gibt ja einen Grund, warum die da stehen. Aber man muss halt wirklich differenzieren und sagen, okay, es hängt halt ganz stark davon ab, welche Art von Fleisch ich esse.
Okay, also es ist wie so oft alles in Maßen. Und wo wir gerade schon beim Thema Differenzieren sind, würde mich jetzt mal interessieren, macht es denn einen Unterschied, ob wir jetzt über ein gutes Stück Rindersteak sprechen oder über die Wurst, die feuerrote Salami vom Supermarkt oder auch Bacon? Auch Bacon ist ja ein Thema. Ja? Bei jedem Frühstücksbuffet im Hotel liegt der Bacon neben dem Ei. Ist ja auch sowas, was man sich gerne mal gönnt. Also ich muss sagen, so aus eigener Erfahrung tue ich das auch mal ganz gerne auf dem Teller, aber auch eben nur, wenn es da fertig liegt. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir morgens selbst den Bacon zum Frühstück zu machen.
Das ist jetzt wirklich die, schätze ich mal, wichtigste Frage heute, die man unbedingt beachten muss und seine Ohren spitzen muss. Denn dieser Unterschied ist eigentlich letztendlich das alles Entscheidende. Wenn wir nämlich jetzt das perfekte Stück Rinderfleisch nehmen. So, wir sagen jetzt mal, das ist wunderschön, Gras gefüttert, ist ein Weiderind, ohne jegliche Form von irgendwelchen Antibiotika oder ähnlichen Geschichten. Also das perfekte Stück Rindfleisch stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Das ist natürlich tolles Muskelgewebe, hat hochwertiges Protein, Eisen, B12, Zink, all diese Geschichten. Und bei einem moderaten Konsum gibt es wirklich keinen eindeutigen Beleg dafür, dass das jetzt das Herz-Kreislauf-Risiko oder Krebs stark erhöhen würde. Aber, und das ist jetzt so ein richtiger Aber-Alex-Moment, bei verarbeitetem Fleisch ist das etwas komplett anderes. Ob das nun die Wurst ist, Salami oder ähnliches. Sobald ich Verfahren anwende, wie das Pökeln, ich denke da jetzt an Nitritpökelsalz, ähnliche Geschichten, Räuchern, Zugabe von Konservierungsstoffen, verändere ich mein Ausgangsprodukt erheblich. Und diese Verarbeitungsschritte sind letztendlich der Grund, warum man es kritisch beachten muss. Ob nun durch diese Nitritpökelsalze diese Nitroverbindungen entstehen, diese extrem krebserregenden Eigenschaften haben. Oder Thorsten, du kennst das auch, ne? Das Zeug auf den Grill legen. Mhm. Was passiert dann? Es raucht, es zischt.
Ja.
So, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Das sind letztendlich die Punkte, die dann entstehen. Das heißt, ob dann diese HAKs, PAKs, ich will jetzt nicht zu viel komplizierte Biochemie da reinbringen, aber das sind quasi die zwei Momente, wenn Fett vom Fleisch auf den Grill tropft oder wenn dieser Rauch aufsteigt und in das Fleisch übergeht. Wenn solche Dinge entstehen, mache ich leider aus einem extrem guten Lebensmittel ein extrem schlechtes. Und das weiß man mittlerweile, dass das verarbeitete Stück Fleisch das große Problem ist und nicht, dass es ein rotes Stück Fleisch
war. Ich musste gerade so ein bisschen an meine Kindheit denken. Tatsächlich war das damals so in den 70er Jahren. Da gab es auch ganz oft Leber. Also bei uns zu Hause ganz oft mit so einem Möhrengemüse, Kartoffeln dazu und eben das Stück Leber. Das gab es manchmal so einmal die Woche. Also öfter hätte ich es ehrlich gesagt auch nicht essen können. Ich musste auch tatsächlich Lust drauf haben. Es war jetzt nicht mein Lieblingsgericht, aber hin und wieder ging das ganz gut. Und das ist ja auch so ein Trend. Also sogar rohe Leber oder rohes Fleisch. Und manche Influencer aktuell behaupten, dadurch gingen weniger Vitamine verloren. Ja, was ist dran an dieser Theorie und ist es wirklich auch so gesund, wie es momentan sehr plakativ dargestellt und gefeiert wird?
Die Idee dahinter klingt ja erstmal absolut logisch. Durch Erhitzen können natürlich bestimmte hitzeempfindliche Vitamine zum Beispiel verloren gehen oder zumindest teilweise. Also müsste erstmal auf den ersten Blick rohes Fleisch, rohe Leber automatisch nährstoffreicher sein. In der Realität gilt das aber nicht mehr unbedingt. Das heißt, natürlich können wasserlösliche Vitamine wie Vitamin C, Vitamin B oder ähnliches extrem empfindlich auf Hitze reagieren. Gut, Vitamin C ist im Fleisch nicht großartig drin, aber halt B-Vitamine. Auf der anderen Seite sorgt aber natürlich auch das Garen dafür, dass Vorteile entstehen. Also die Proteine werden besser verdaulich und manche andere Nährstoffe werden durch die Zubereitung einfach auch besser verfügbar. Und bei Leber hast du halt einfach extrem viel, zum Beispiel Vitamin A, B12, Kupfer, Eisen, all diese Geschichten, die ist einfach ohnehin schon super nährstoffreich und da geht gar nicht so unglaublich viel verloren, wenn ich sie zubereite. Denn Thorsten, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ich super viel Leber in rohem Zustand essen könnte?
Ja, ich glaube, da dreht sich erstmal der Magen auf links, ne? Unter anderem wahrscheinlich.
Allein schon die Vorstellung,
ja,
also, oder?
Mir wird bei der Vorstellung leicht übel, ja. Und ich glaube, irgendwann mischt sich dazu dann auch ein realer Würgereiz, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist nämlich das riesengroße Problem, das Infektionsrisiko. Das heißt, rohes Fleisch kann natürlich so klassische Krankheitserreger enthalten, wie zum Beispiel Salmonellen, ich glaube, die kennt jeder, aber auch Campylobacter, Listerien oder halt auch wirklich gefährliche E. coli-Bakterien. Ne, Salmonellen, jeder gesunde Mensch, der überlebt das ganz gut, das ist nicht das wilde Problem, wenn man da nicht zu einer Risikogruppe gehört, aber so mit E. coli-Bakterien und ähnlichem ist halt nicht zu spaßen. Man muss dabei natürlich jetzt unterscheiden. Es gibt traditionelle Lebensmittel wie so ein Tatar, Carpaccio, Thorsten, kennst du, bei denen du durch wirklich eine strenge Hygiene, durch Auswahl, Verarbeitung, das Risiko relativ gut minimieren kannst, auch durch einen schnellen Verzehr. Aber es bleibt natürlich immer ein Restrisiko bestehen. Und vor allem für Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Also man muss so eine Art Risikoabwägung machen. Und viele Leute denken bei Risikoabwägung immer so an, ja, könnte ja schlecht sein, sondern es gibt da so einen Satz von meinem Prof, der ist mir einfach im Gedächtnis eingebrannt und den rezitiere ich eigentlich immer ganz gerne. Ist der zu erwartende Vorteil größer oder kleiner als der zu erwartende Nachteil? Und ich finde, das muss man immer betrachten. Und der zu erwartende Vorteil von Fleisch in einem gegarten Zustand ist garantiert tausendmal besser als die eventuellen Nachteile, die entstehen, wenn ich es nicht mache. Und das bisschen, was verloren geht durch die Zubereitung von Fleisch, erhöht das Sicherheitsrisiko aber um Faktor 1000. Deshalb würde ich das immer zubereiten. Und ich bin gar kein Freund davon, von unverarbeitetem, rohem Fleisch. Das würde ich wirklich extrem minimieren, wenn es geht. Oder nur als reines Genusslebensmittel mal ab und zu vielleicht bei so einem Restaurantbesuch mal durchgehen lassen.
Jetzt ist die ganze Diskussion natürlich durch viele Sportler wieder so richtig aufgekocht aktuell. Und ja, ich glaube einfach, wir haben da ein Klientel, das rohes Fleisch sehr feiert, weil es eben davon ausgeht, das baut halt am besten die Muskeln auf, gerade wenn man trainiert, ein bisschen was zulegen will. Die Frage ist aber, ist Fleisch eiweißtechnisch wirklich anderen Proteinquellen so überlegen? Also ist es wirklich das Must-Have, dass ich viel Fleisch im Kühlschrank habe, wenn ich meine Muckis aufbauen will?
In der Theorie erstmal ja. Wenn du es aber schaffst, das durch genügend hochwertige Proteinquellen zu ersetzen, dann ist es kein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch nehme, habe ich erstmal, man nennt das mal so schön, ein komplettes Protein. Was bedeutet das? Es enthält alle 9 essentiellen Aminosäuren, die der Körper selbst nicht herstellen kann. Deshalb heißen die natürlich auch so, und auch gerade so wichtige für den Muskelaufbau relevante Aminosäuren wie Leucin, die super entscheidend sind, habe ich in einer rauen Menge in rotem Fleisch. Und Rindfleisch, wenn du jetzt überlegst, 100 Gramm, haben ungefähr 20, 25 Gramm Protein, plus noch das Kreatin dazu, was für Sportler ganz wichtig ist. Also ich schaffe dann einfach eine extrem gute Quelle. Wenn ich das aber nicht möchte, ganz ehrlich, es gibt so viele andere Methoden. Also aus rein Proteingedanken muss ich kein Fleisch essen. Ich kann auch auf Milchprodukte wie Skier, Magerquark, griechischen Joghurt, Eier, Fisch, Tempeh oder was auch immer zurückgreifen. Oder dann noch den einfacheren Weg, wenn ich jetzt sage, hey, ich mache das ja selber auch ab und zu, Thorsten, weißt du, nehme ich mir so Whey-Protein aus dem Schrank, nehme ich da 10, 20 Gramm und ergänze damit mein Müsli, mein Porridge oder vielleicht mache mir nur einen Shake damit. Denn das schaffe ich auch. Das allein durch rein pflanzliche Komponenten hinzukriegen. Das ist eine Hausnummer. Geht aber auch, aber dann muss ich halt auf super viele pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen und dann natürlich extrem viele Hülsenfrüchte, wie wir sie kennen. Und dann wird es halt eine gewisse Form von Herausforderung. Aber es geht schon. Das heißt, viel wichtiger ist, worüber ich mir Gedanken machen muss, erreiche ich meine tägliche Proteinzufuhr überhaupt erstmal von der Menge? Dann bekomme ich genügend essentielle Aminosäuren. Das ist halt der zweite wichtige Punkt. Und wenn ich das beides erfüllt habe, dann geht es halt um die anderen Sachen wie Training, Schlaf, generelle Energie. Aber wenn ich das erstmal geschafft habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, als Veganer, als Vegetarier extrem gut zu trainieren und trotzdem richtig gut Muskulatur aufzubauen. Also ich brauche nicht unbedingt Fleisch, aber es ist ein Shortcut. Es würde es theoretisch leichter machen.
Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge Licht ins Dunkel gebracht. Auch mal diesen Hype, der aktuell durch die Social-Media-Kanäle schwirrt bei TikTok und Insta und Co. so ein bisschen aufgedröselt. Und jetzt lasst diese Infos erstmal in Ruhe sacken. Und damit es euch für die persönlichen Entscheidungen im Alltag ein bisschen leichter fällt, welche Art von Fleisch ihr kauft, ob ihr roh esst oder vielleicht doch lieber anbratet, hier sind unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Qualität statt Quantität. Also nicht die größtmögliche Fleischmenge macht irgendwie eine Ernährung automatisch besser, sondern wenn ich gerne Fleisch essen möchte, dann bitte das hochwertige, unverarbeitete Fleisch wie das frische Rinderfilet oder das magere Rindfleisch und nicht unbedingt jetzt Wurst, Salami, Bacon oder ähnliches. Das ist dann wirklich eher ein reines Genussmittel. Punkt Nummer 2. Fleisch als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung betrachten. Das heißt, Rindfleisch liefert natürlich viele wertvolle Nährstoffe, haben wir heute alle besprochen, aber die beste Ernährung entsteht halt einfach durch Vielfalt. Also durch die Kombination Fleisch mit Gemüse, mit Hülsenfrüchten, mit Vollkornprodukten, ob es nun dazu noch Fisch, Eier, ähnliche Milchprodukte oder andere Geschichten gibt. Letztendlich ist es eine Kombination aus allem und nicht das eine Lebensmittel, was mich wirklich erfolgreich macht. Tipp Nummer 3, der wichtigste Punkt, auf die Zubereitung achten. Denn gerade dieses starke Anbraten, dieses Verbrennen, denn diese ganzen unerwünschten Nebenstoffe, die dabei entstehen, diese schonenden Methoden wie Schmoren, wie Niedrigtemperaturgaren oder ähnliches, das sind wirklich die beste Wahl. Das meiste Schlechte an Fleisch entsteht durch unsere schlechte Verarbeitung oder die schlechte Verarbeitung der Industrie. Selten ist das Stück Fleisch schuld, sondern eher das, was wir daraus machen. Tipp Nummer 4. Rohes Fleisch und rohe Leber. Bitte kritisch hinterfragen. Also der mögliche Vorteil durch so einen geringen Vitaminverlust oder ähnliches, den ich dadurch vielleicht vermeide, steht in keiner Relation zu einem Risiko für Lebensmittelinfektionen oder ähnlichem. Deshalb Sicherheit sollte immer Vorrang haben. Deshalb rohes Fleisch bitte nur in ganz geringen Mengen dem Körper zuführen. Und Tipp Nummer 5. Für Muskelaufbau brauche ich nicht nur auf Fleisch setzen. Denn entscheidend ist erstmal die Gesamtproteinmenge. Natürlich kommt dazu noch das Krafttraining, wie sieht das aus und die Regeneration. Aber Fleisch kann einfach nur dabei helfen, den Proteinbedarf zu decken. Aber genauso gut kann ich da auf Fisch, Eier, Milchprodukte, ein gutes Whey-Protein und pflanzliche Proteinquellen in Kombination zurückgreifen. Dann ist das genauso effektiv, vielleicht ein bisschen aufwendiger. Aber so kann jeder, wenn er gerne möchte, auf Fleisch auch verzichten und trotzdem einen Trainingserfolg erzielen.
Ach ja, und wie so oft am Ende einer Folge, Alex, muss ich sagen, mein Schluss aus diesen Informationen am Ende ist es das maßvolle Genießen bei den Lebensmitteln, was es ausmacht. Also hin und wieder völlig okay. Aber ich glaube tatsächlich, das schlechteste Fleisch, was man essen kann, ist das, was auf meinem Grill liegt. Denn außer Grillwürsteln kriege ich nichts hin, ohne dass es verkokelt oder schwarz ist.
Ja, absolut richtiges Fazit. Es ist wirklich am Ende des Tages entscheidend, was wir aus Fleisch machen. Denn Fleisch hat eine so große Bandbreite von einem super guten, gesunden Lebensmittel bis hin zu einem super schlechten Lebensmittel. Und leider ist es der Verarbeitungsgrad, ob nun durch uns oder durch die Industrie, der aus wirklich einem Stück Gold eventuell ein Stück Mist generiert. Und das wäre halt unglaublich schade.
Tolles Schlusswort, das lassen wir einfach mal so stehen. Wenn euch unsere Folge und unser Podcast Gesund gefragt gefallen hat, dann hoffe ich natürlich, habt ihr uns abonniert. Empfehlt uns aber auch sehr gerne weiter an Freunde, Familien oder alle, wo ihr denkt, Mensch, die könnten sich mal mit dem Thema Ernährung ein bisschen näher auseinandersetzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Community da weiter wächst. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann sagen wir mal guten Appetit und bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.